Ich denke, dass wir in den ersten Spielen, mal unter Haching ausgenommen, gute Leistungen gezeigt haben, nur dass die Ergebnisse halt nicht immer positiv waren. Und ich denke, aber wenn wir an diese Leistung anknüpfen und immer alles geben, werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein.
Leute, seid ihr noch im Pokalfieber? Habt ihr den Sieg schon verdaut?
Ich bin schon vorfreudig. Im Waldhof.
Oh, bist schon im Waldhof-Modus. Das ging aber schnell.
Ich bin schon im Waldhof.
Thomas, warst du auch im Stadion gegen Mainz?
Selbstverständlich. Selbstverständlich. War richtig geil.
War geil.
Ja. Ich habe ja vorher meine Erwartungen gedrosselt und gedacht, ja, ein bisschen träumen, aber ja. Wurde nicht enttäuscht.
Philipp, warst du auf der Pressetribüne oder wo hast du das Spiel verfolgt?
Ja, ich bin 5 Minuten vorher gekommen und musste dann direkt auch wieder gehen, weil ich noch was vorhabe.
Also hast du alles verpasst?
Aber die 90 Minuten, die wichtigen Sachen habe ich, glaube ich, mitbekommen.
Sehr schön.
War ein schöner Fußballnachmittag.
Auf jeden Fall. Mit Grund zum Jubeln für uns, das ist doch immer gut. Damit begrüße ich euch zur 8. Folge des FCK-Blockcast, schon Folge 8, wie die Zeit vergeht. Ja, mit mir heute wieder dabei der Thomas, der Rico, der Philipp und meine Wenigkeit. Seid nochmal schön gegrüßt, ihr Pokalhelden. Aber bevor wir vielleicht nochmal ganz bisschen intensiver aufs Pokalspiel eingehen, möchte ich noch über die anderen Spiele kurz reden, die vorher waren, die ja eigentlich auch gar nicht so schlecht waren. Ergebnistechnisch war das Spiel in Münster ein Griff ins Klo. Aber wie hast du denn die anderen Spiele gesehen, Thomas? Fass es mal ein bisschen kurz zusammen. Also Groß-Asbach,
also Ingolstadt. Groß-Asbach war ich da. Das war eigentlich ziemlich gut. Es war ja ein bisschen typisch wir, dass wir es hinten wieder ein bisschen spannend machen, wo wir eigentlich 4-5 Mal das 3-0 machen müssen und dann wäre die Sache durch. Aber grundsätzlich ziemlich gut, also gerade weil die Tore rausgespielt waren, das war super. Das macht Lust auf mehr. Ingolstadt dann richtig stark, erste Halbzeit und dann irgendwie schade, dass man sich nicht belohnt, weil im Prinzip kannst du den Gegner an dem Tag locker schlagen.
Ja.
Und Münster, ja, puh, will ich jetzt gar nicht so wirklich drüber sprechen.
Dann frage ich doch direkt mal Rico. Preußen-Münster. Ja. 2-mal geführt, 2-3 verloren.
Ja gut.
Was ist da passiert?
Also erstens muss man ja ganz klar sagen, dass ohne unseren Torhüter würden wir, glaube ich, nicht davon reden, dass wir 2-mal geführt hätten.
Das also was stimmt, ja.
Der an dem Tag rausgeholt hat, gut, der eine Patzer, ja, das ist dumm gelaufen, aber für einen 20-Jährigen, das muss man halt einfach so hinnehmen, wenn man so junge Torhüter spielen lässt. Deshalb bin ich da jetzt auch gar nicht so, ja, also ich war jetzt sauer auf ihn oder irgendwas. Man hat ja auch immer wieder Sachen im Internet gelesen. Das, ja, ist halt das Internet.
Was meinst du damit? Was hast du gelesen?
Das ist halt, ja, es gab von manchen eine Kritik und.
Aber Lennart Grill meinst du jetzt, oder?
Genau, richtig. Und wo ich aber sagen muss, wäre das ein typischer Drittligatorwart, würden wir zu dem Zeitpunkt eventuell mit 2-3 Toren hinten liegen und dann wäre es auch scheißegal gewesen, ob er vorbeigreift. Er hat uns lang im Spiel gehalten. Wir waren die schlechtere Mannschaft. Und, ja, also von daher, es ist halt, ja, dumm gelaufen. Also von den 3 Gegentoren hat 2-mal die Abwehr komplett gepennt. Wir haben mal wieder einen Elfmeter verschossen.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen schon wieder über Elfmeter reden.
Ja, furchtbar.
Da hat aber nicht nur die Verteidigung geschlafen.
Alle.
Ja.
Naja.
Wären in Schockstarre.
Genau. Philipp, wie hast du das Spiel verfolgt? Damit können wir es dann abschließen, weil ich habe das schon wieder verdrängt, dieses Kackspiel eigentlich.
Wir haben es ja zusammen geguckt.
Genau.
Ja, es hätte so oder auch so enden können.
Warst, also, warst du sauer, warst du enttäuscht? Wie würdest du das beschreiben?
Boah, das ist schwierig nach. Ja klar, enttäuscht war ich. Sauer jetzt nicht unbedingt. Weil ich meine, du hättest dann in dem Endeffekt sauer sein können wegen dem letzten Patzer und wegen dem, wegen dem verschossenen Elfmeter, beziehungsweise der Reaktion danach. Verschossener Elfmeter kann passieren. Uns passiert recht oft. Den Patzer, der Kerl ist 20. Kann ja mal passieren. Dass das dann halt dann 3-2 ausgeht am Ende, mein Gott. Ich hoffe mal, da kräht dann am Ende der Saison keinen Hahn mehr danach. Aber generell finde ich so, nochmal die Spiele zusammengefasst, ist schon so ein Aufwärtstrend zu sehen. Beziehungsweise klar, Münster war jetzt so ein bisschen. Aber jetzt mal das Ingolstadt-Spiel, obwohl es 0-0 ausgegangen ist, hätte auch wirklich, hätten wir gewinnen können. So ein Ding hätten wir letztes. Also ich bin im Moment ganz frohen Mutes. So.
Wollte ich gerade ergänzen. Obwohl wir in Münster verloren haben und gegen Ingolstadt nur 0-0, fand ich eigentlich in beiden Spielen oder auch gegen Groß Aspach sowieso mit dem Sieg, da waren wir schon gut im Spiel und man hat immer das Gefühl gehabt, da geht was. Also ich hatte nie das Gefühl, wir sind hier chancenlos. Und das war ja gegen Unterhaching auch ähnlich. Und dass wir es können, haben wir auch gegen Mainz gezeigt. Gegen einen Bundesligisten. Auf dem Papier. Und
muss aber auch dazu sagen, dass bei Mainz nicht wirklich viel so toll war.
Also das ist besonders die Kurve.
Ja, gut.
Der Kuhblock.
Ja, davon.
Das können wir gleich noch immer mal extra behandeln.
Ja, sorry.
Das wollte ich vielleicht noch ergänzen. Vielleicht können wir dann auch noch zu Mainz übergehen, zu dem spektakulären Spiel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir besser sind, dass wir eingespielter sind und dass wir Verstärkungen haben, die auch wirklich Verstärkungen sind. Wie zum Beispiel Manfred Starke, den wir heute im Interview haben. Dazu gleich mehr. Aber ich finde schon, dass man hat immer das Gefühl, da geht was, wir können auch ein Tor schießen. Oder seht ihr das anders? Seht ihr da einen Knick?
Nee, auf jeden Fall. Also gerade, also schon im Vergleich zum Haching-Spiel kann man schon sagen, dass da ganz klare Leistungssteigerung erkennbar ist.
Ja, vor allem.
Defensiv vielleicht manchmal noch nicht alles so, wie man sich's wünschen würde. Aber es ist jetzt ein Konzept erkennbar und das funktioniert nach vorne auch ziemlich gut, finde ich.
Ja. Und wenn der Florian Fick so weitermacht, dann wird er noch Torschützenkönig.
Hätte ich nichts dagegen.
Ja, ich auch nicht. Klicken wir doch auf das Mainz-Spiel. Das ist ja noch nicht so lange her. Wir haben es alle verfolgt. Und ich weiß gar nicht, zu wem ich es vor dem Spiel gesagt habe. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass die Mainzer Spieler, wo ja nicht alle, glaube ich, da wir ja auch schon länger leider weg sind aus der Bundesliga, wo denen es nicht alle so bewusst ist, dass das ein Derby ist und was wir für Fans haben und was da für eine Brisanz drin steckt. Ich hatte so die Hoffnung, dass das die unbewusst einfach auf die leichte Schulter leben. Und ich glaube, das ist passiert. Weil wenn die waren ja die ersten 20 Minuten klar besser. Und wenn die das konsequenter zu Ende gespielt hätten und den Ball noch ein bisschen länger laufen lassen hätten und vielleicht den einen oder anderen Zweikampf ein bisschen ernster geführt hätten, dann hätten wir keine Chance gehabt. Und ich glaube, je länger das Spiel gedauert hat, dann haben die auch noch 2-3 Hackespitze, 1-2-3 zu viel gemacht. Und die haben sich ja selbst nach dem 1-0 noch den Ball hin und her geschoben und wussten nicht, was sie so machen sollen. Also ich glaube, das war so ein ausschlaggebender Punkt. Oder Rico, wie siehst du das? Was war der ausschlaggebende Punkt für unseren Sieg?
Also als erstes, bitte hör auf, das als Derby zu bezeichnen.
Für mich ist es ein Derby. Das ist ein Derby, nee. Weil wir einfach benachbarte Städte sind. Kann man so
ja,
sagen.
Aber Derby. Also wie gesagt, bei Mainz ist es für mich immer noch so der nervige Emporkömmling, auch wenn er jetzt wohl gegen Lyon spielt. Also da habe ich überhaupt kein Derby-Fieber. Also die gingen mir ehrlich gesagt vorm Spiel, die Mainzer, tierisch auf den Sack, dass die das so hochstilisiert haben. Also also für mich ist Derby das, was Anfang September kommt. Das ist A für mich Derby.
Gut. Klar.
Und ja, zum Spiel. Die ersten 20 Minuten habe ich mir gedacht, okay, das läuft irgendwie so, wie ich befürchtet habe.
Ja.
Genau, dass es läuft. Also Mainz, klar, Spiel bestimmt. Ich habe halt ehrlich gesagt die Befürchtung gehabt, dass, okay, gleich fällt irgendwie das 1-0 und dann wird es einen Verlauf nehmen, wie beispielsweise letztes Jahr gegen Hoffenheim. Mhm. Aber wie du ja schon gesagt hast, die waren sich anscheinend wirklich zu sicher. Gegen Ende der ersten Halbzeit ist dann schon der Betzes gut vorne dabei gewesen, gut mitgespielt, ja, gut gekämpft.
Genau.
Waren halt, gut, das kann man auch aufgrund der Ligendifferenz schon sehen. Es hat halt, waren schon einige Fehlpässe vom FCK. Also, da, ja. Gut, ja.
Also, man darf auch nicht vergessen, dass es ein Erstligist, die...
Ja, natürlich. Das, aber man hat halt dann auch schon in der Drangphase im FCK immer noch den Klassenunterschied anhand von solchen Sachen, von Fehlpässen und so weiter gesehen.
Ja,
der
klar. Ist,
der aber wieder weggemacht wurde durch die Einstellung, durch den Kampf.
Auf jeden Fall. Philipp, was hast du denn gedacht, als sie da Lennart Grill die Bälle um die Ohr geschossen haben in den ersten 20, 30 Minuten? Oder hast du immer geglaubt, dass das wird schon?
Also ganz ehrlich, ich habe nicht daran geglaubt, dass wir die da 2-0 aus dem Stadion schießen oder generell gewinnen. Also klar, man hat die Hoffnung, aber realistischer Glaube war da nicht. Aber es ist, kann, ja, je länger du im Pokal ja dieses 0-0 hältst, desto unruhiger wird der Gegner, vor allem der Auswärts, also der Gast. Umso unruhiger werden die Fans, auf die ich eigentlich nicht mehr weiter eingehen will. Und du hast halt dann, klar, das wird von Mainz sehr hochstilisiert, das ganze Spiel. Allerdings wissen auch die FCK-Profis, was, sei es Derby oder nicht, egal. Aber das ist schon so ein, also es hat schon eine Aussagekraft.
Mhm.
Und ich glaube, das haben die Lauterer Spieler haben das ein bisschen besser angenommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Typ, den ich auch die ganze Saison schon irgendwie rausnehme und der mir abartig gut gefällt, allein durch die Präsenz auf dem Platz, ist der Matuwila. Das ist so ein geiles, verrücktes Arschloch.
Was? Also
positiv gemeint. Mein Gott, der wird schon wissen, wenn er das jetzt hört, sorry, yo. Nein, der ist so geil drauf. Und
ja.
So einen brauchst du in so einem Spiel vor allem. Der reißt die
ganze Mannschaft. Ich erinnere mich an eine Szene in der zweiten Halbzeit.
Der hat auch ein paar Aussetzer drin, wenn er mit Timmy Thiele oder so aneinander gerät oder irgend sowas, die nicht einer Meinung sind. Mein Gott, aber der weiß auf jeden Fall, um was es geht.
Ja. Also die Szene, die ich gerade anspreche, das war vor der Westkurve, zweite Halbzeit, weiß nicht wann genau, da drängt er einen Mainzer ins Tor aus, es gibt Abschluss und er feiert es, als hätte er gerade einen Fallrück zur Tor gemacht.
Ja.
Weltklasse. In Groß Asbach. Jannik Bachmann grätscht den Gegner um, mega unnötig, und ich habe alle schon gedacht, der kriegt jetzt rot.
Ja.
Der Block skandiert, Fußball in Lautern, und Matuwila guckt in Richtung Block und nickt so und denkt sich so, ja, geil.
Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, er ist aber auch ein Kandidat für noch 2-3 Platzverweise die Saison.
Ja.
Er spielt immer hart an der Grenze.
Kann er gerne haben.
Aber geiler Typ auf jeden Fall.
Aber er reißt die Mannschaft mit.
Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass es dem egal war, ob das ein Derby war, der würde auch im Freundschaftsspiel gegen eine Fanauswahl so abgehen.
Ich glaube, er war schon noch mehr
auf Feier. Also der ist total verrückt.
Ja, aber geil.
Wie hast du ihn genannt? Kannst du gerade nochmal wiederholen?
Was, ich?
Ja. Wie hast du ihn bezeichnet?
Ich sag das nicht nochmal.
Der kommt vorbei bei dir.
Ja, der grätscht weg.
Nein! Ach, positiv verrücktes.
L1.
Liebes Spielerlein.
Ja.
Was weiß
ganz
ich,
fairer Schwarzmann.
Ja. Bisher noch keine rote Karte bei uns gekriegt.
Nö. Aber also. Schon. Naja. Ja.
Moment. Hildmann hat, glaube ich, mehr gelbe Karten als er.
Ja, stimmt. Zwei schon.
Ja.
Das Pokal zählt. Ne? Zählt auch für die Liga dann, oder wie ist das dann?
Keine Ahnung, aber die Regel ist bescheuert.
Ja, gut. Schön. Dann, also noch ganz kurz, ist mir eigentlich egal, ob es einer war oder nicht, oder wie habt ihr die Elfmetersituation gesehen? Also ich war in der Westkurve, ich kann es eigentlich kaum beurteilen. Ich habe nur gesehen, dass zwei Männer fallen und dann gab es Elfmeter, keine Ahnung.
Ganz, ganz klarer Elfer.
Gell? Also
ganz klar.
Sandi stimmt mir dazu.
Laut Sandro Schwarz, Trainer der Mainzer, wäre das ja mit dem Videobeweis anders gewesen. Dann hätte man den Elfmeter nicht gegeben.
So nach 10 Zeitlupen und wenn man es so auslegen möchte, könnte man auf den Gedanken kommen, es wäre eventuell unter Umständen kein Elfer gewesen, aber in Realzeit kannst du das nicht erkennen. Er kreuzt und fällt,
eben.
Das bleibt jeder Schiedsrichter.
Soll er halt wegbleiben?
Es ist halt die Frage, weil ich meine, Thiele versucht in dem Moment zu schießen. Ich habe irgendwo auch mal was gehört in der Zusammenfassung von wegen Stürmerfall, da habe ich mir kurz an den Kopf gegriffen. Aber er stellt ja den Fuß dahin, wo Timmy Thiele schießen will. Also er berührt ja nicht den Ball. Es ist sehr schwierig, aber ich hätte auch so im ersten Moment klar Elfer. Man kann das Ding auseinandernehmen, wie du willst. Und hier und da hast du nicht gesehen, kann der Schiri halt nicht machen.
Aber
beim Videobeweis bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der so gesehen hat.
Die sollen nicht rumpinsen. Die haben als Erstligist das nett geschafft, gegen einen Drittligisten ein Tor zu schießen.
Also das war, glaube ich, nicht der Punkt. Ja, genau. Und dann, also muss man sagen, souverän verwandelt von Manfred Starke. Der hat so fest geschossen, dass der Ball derartigen Topspin entwickelt hat und dann ins Tor geflutscht ist.
Es war geplant.
Wenn das geplant war. Aber wir haben ihn ja auch noch gefragt, also wie gesagt, wir haben mit Manfred Starke zu Gast, in Anführungsstrichen, virtuell zu Gast, und wir haben ihn auch mal zu dem Elfmeter gefragt, was er dabei gedacht hat, als er geschossen hat und so weiter. Hören wir einfach mal rein, was er dazu gesagt hat.
Ja, erstmal war ich ja glücklich, dass er noch reingerollt ist, müssen wir ehrlich sein, aber dann, als er drin war, ist es natürlich schon geil, hier gerade am Betze, wenn dann deine Mannschaft in Führung geht oder wir in Führung gehen, was dann hier los ist oder was man entfachen kann, also das ist echt unglaublich.
Ich schiebe noch eine Antwort nach, die er zum Elfmeter geäußert hat.
Sicher war ich mir nicht, aber da war auch ein bisschen Glück dabei. Aber wie schon erwähnt, das gehört unser Pokalspiel auch dazu.
Manfred Starke, das ist, was ich eben schon gesagt habe, angedeutet habe, eine der Verstärkungen. Sein Name sagt es ja schon aus. Thomas, wie siehst du denn ihn in unserem Spiel? Was macht er aus? Wo sind die Stärken? Was macht ihn so stark für uns?
Er ist gefühlt immer anspielbar.
Ja.
Ackert viel, er kämpft und er kann gute Bälle spielen.
Sehr gut.
Und das ist genau das, was wir brauchen.
Und was mit Stichwort gute Bälle, und er spielt zu 90% gute Bälle. Es ist nicht immer gut, sondern schlecht, sondern konstant. Also
das
selbst,
stimmt,
selbst die Flanken, die kommen immer scharf, immer präzise. Ich sehe da kaum Schwächen, gibt es auf jeden Fall, aber ich will, also der ist konstant. Also da gibt es nicht mal hier hopp oder top, sondern er bleibt so. Oder Philipp, gibt es da was einzubinden? Wie siehst du Manfred Starke in unserem Spiel?
Bisher sehr solide. Also das ist schon eine positive Überraschung jetzt. Mhm. Vor allem halt auch mit dem Blick darauf, dass er eigentlich keine Pause hatte nach der Liga Afrika Cup. Und direkt bei uns eingestiegen. Klar, da waren ein, zwei Tage Urlaub, wobei da muss er ja auch ein paar Möbel schleppen oder Möbel aufbauen oder irgendwas, keine Ahnung. Aber klar, es ist, ich denke, er wird auch gut aufgenommen so vom Team. Das hilft ihm mit Timmy Thiele und sowas, den er auch kennt.
Genau.
Er ist schon gut angekommen. Das gab andere Leute in den letzten Jahren, die weit länger gebraucht haben oder gar nicht geschafft haben.
Man hat es ja auch im ersten Spiel direkt gesehen, als er gegen Haching eingekommen ist. In der 70. Minute ging auf einmal was nach vorne.
Mhm. Ja, ich glaube auch, was Thomas schon sagte, er ist immer anspielbar, er weiß, was er tut, der Gegner weiß es dann nicht immer, was abgeht, aber das ist sehr positiv und immer Drang nach vorne. Also er kann auch mal einen Ball behaupten, ist im 1 gegen 1 stark und hat halt einen sehr gefährlichen linken Fuß. Und das macht uns ein bisschen unberechenbarer. Du hast gerade schon angesprochen, Philipp, das Zusammenspiel mit Timmy Thiele ist ja auch von Vorteil, wenn die beiden sich kennen. Wir haben ihn auch mal dazu gefragt, wie er das sieht und ob er auch vielleicht Timmy Thiele zu noch mehr Toren verhelfen kann, was uns ja alle freuen würde. Hören wir mal, was er dazu sagte, der gute Money.
Ja, also ich denke auch, dass das Zusammenspiel mit Timmy gut ist. Ich spiele jetzt ein bisschen weiter hinten. In Jena habe ich weiter vorne zusammen mit ihm gespielt. Jetzt spiele ich ein bisschen defensiver, aber ich denke, seine Quote ist jetzt nicht so verkehrt und er macht uns, hilft uns enorm da vorne. Von daher denke ich, der wird das ein oder andere Mal nochmal treffen und uns glücklich machen.
Das hoffen wir doch sehr. Wo seht ihr denn positive Ansätze im Zusammenspiel der beiden? Oder ist das eher so allgemein gedacht? Rico, wie siehst du das? Timmy Thiel und Manfred Starke.
Man hat ja beim Starke schon gesehen, dass er so den tödlichen Pass spielen kann. Mhm. Also zwischen den Abwehrreihen durch, was ja eigentlich optimal für Thiele ist, dass der dann starten kann und hoffentlich mal bessere Nerven vom Tor beweist.
Das muss man, das
oder
muss man
sich faulen lässt. Sagen.
Ja. Oder sich faulen lässt, ja, ja, das ist auch in Ordnung. Ja.
Obwohl, nee, bei unserer Elfmeterstatistik.
Ja, Elfmeter und der FCK. Vielleicht sollten wir mal wieder den Mentaltrainer rufen.
Ja. Feng Shui in der Kabine.
Ja, die Zeiten sind vorbei. Okay. So viel zum Zusammenspiel. Wusstet ihr, dass Manfred Starke sehr gut im Faustball ist? Habt ihr das gewusst? Dass es in Namibia eine, ja, nicht ein Nationalsport ist, aber eine sehr verbreitete Sportart. Habt ihr das gewusst? Seid ehrlich.
Nein.
Schweigen.
Was ist Faustball?
Was könnte das sein, Philipp?
Danke, dass du das fragst.
Nee, ja, sorry.
Faustball.
Ja,
das spielt man Faustball. Mit der Faust, logischerweise. Yeah. Es ist das ähnlich.
Ist ein Ball im Spiel, ne?
Ja, genau. Es sieht ähnlich aus wie Volleyball. Und laut Definition ein Rückschlagspiel. Da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Also wenn man sich Videos anguckt, ist das ähnlich wie Volleyball mit der Faust.
Also, so. Warte mal. Ja. Wenn Herr der Manni Starke jetzt dieses Interview eben hören sollte, soll uns das mal bitte. Also, ich würde es gerne mal ausprobieren.
Jetzt warst du kurz abgehakt. Was soll er da machen?
Er soll uns das beibringen, oder? Das wäre ganz cool. Ich werde dabei.
Ja, dann musste sie vielleicht mal ins Training kommen. Wir haben ihn mal gefragt, ob er durch dieses, dadurch, dass er Faustball gespielt hat, auch mit seiner Schwester zusammen im, sogar bei der U19 WM, glaube ich, ob er dadurch Vorteile hatte beim Fußball, beim Bewegungsablauf, keine Ahnung. Man weiß ja nie, was man da für Vorteile hat.
Ja, also wenn wir mal Faustball im Training spielen, denke ich, bringt das mir schon was, dass ich das schon mal in der Vergangenheit gemacht habe. Aber ansonsten hat das jetzt keinen weiteren Vorteil jetzt in der Trainingsarbeit im Vergleich zu Fußball. Ist gut, dass man vielleicht mal einen Ausgleichssport macht. Jetzt in letzter Zeit ist es ja nicht so häufig vorkommen, dass ich Faustball spiele. Aber ja, vor allem, wenn ich dann in Namibia bin, vielleicht im Dezember wieder, dann ja, tut es schon mal gut, mal was anderes zu machen und nicht immer nur Fußball, sondern einfach mal seinen Körper auch an andere Sportarten gewöhnen.
Sehr gut. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das gegen Waldhof ein Faustballspiel wird, aber bin ich sehr gespannt. Sehr schön. Manfred Starke, der Faustballer. Jetzt haben wir das auch abgehakt und die seltene Frage nach Faustball gestellt zu Manfred Starke. Gut. Wann gehen wir denn jetzt Faustball spielen, Philipp? Sollen wir ihn dann?
Ja, so. Sobald er anruft, keine Ahnung.
Sobald er anruft, okay. Ja, ja. Mal gucken mal. Da kommt wahrscheinlich flutlich noch, macht eine extra. Dann. Ja.
Besten am Wochenende irgendwann.
Ja, genau. Wir haben ihn auch noch gefragt, jetzt kommen wir noch ganz kurz zurück zu dem Spiel gegen Mainz, weil mir geht es jetzt darum, was vor dem Spiel los war, weil eigentlich ist ja klar, als Underdog, wie man so schön sagt, kannst du eigentlich nur gewinnen. Der Erstligist ist unter Druck. Und hören wir mal rein, was. Also Manfred Starke nimmt uns so ein bisschen mit in die Kabine, was vor dem Spiel ausgemacht war, was sie sich vorgenommen hatten.
Ja, also wenn du im DFB-Pokal gegen Erstligisten spielst, dann musst du erstmal vornehm versuchen, lange die Null zu halten und auch gewisse Phasen, Druckphasen zu überstehen. Da hatten wir auch in der ersten halben Stunde ein bisschen Glück. Das gehört halt auch dazu. Aber dann haben wir auch gemerkt, dass wir denen auch wehtun können und das haben wir uns da vorgenommen und haben uns dann auch belohnt.
Bitte mehr davon, Betze und Manfred Starke. Gut, machen wir erstmal einen Haken an Manfred Starke. Oder wollt ihr noch was ergänzen? Fehlt euch was? Was soll er besser machen? Oder soll man die Betze Moments vorziehen, die wir letztes Mal sträflich vernachlässigt haben?
Machen wir die Betze Moments.
Betze Moments, sehr gut. Heute im Angebot, sehr heikles Thema, viel diskutiert, die hässlichsten Trikots in der FCK-Historie. Ich bin mir sicher, dass wir nicht alle Trikots kennen, aber so spontan, ich suche uns schon mal das Intro raus. Ihr könnt schon mal in euch gehen, sucht euch, stellt euch die hässlichsten Trikots vor, wie die Leute darin jubeln, aus Baumwolle, aus mit Öki, sag ich schon, mit Öki. Oki-Aufdruck, stellt es euch vor. Derweil kommt das Intro und ihr seid gleich bereit.
FCK-Block präsentiert die besten Betze-Moments.
Rico, ich nenne dich immer als erstes, ich weiß. Hässliches Trikot, was ist dein Favorit?
Ich glaube, alle Torwart-Trikots Anfang der 90er.
Ja. Wieso, die waren noch sehr farbenfroh.
Ja, die sind, mittlerweile sind die wieder Kult.
Ja, sind aber trotzdem nicht schön. Also,
ja.
Aber wenn ich mir die so anschaue, also irgendwie haben sie auch was. Besonders schlimm ist halt das mit Gary Ehrmann mit dem Tiger. Das hat er, glaube ich, nie im Spiel getragen. Das war nur so eine Werbeaktion.
Also man muss ja sagen, es passte zu unserem Torhüter.
Die Farbenfrohe oder die Tiger?
Sowohl als auch.
Ja, vor allem.
Also ich weiß nicht, es war ja ein Torwart, der hat ja auch schon damals schon hervorgestochen. Und vielleicht als Schutz für die Stürmer, dass sie früher sehen, wenn er auch so zustürmt. Dass man vielleicht doch besser langsam macht.
Okay. Gut, ich erinnere mich gerade noch an, das ist 91-92 Trikot vom Torwart. Und das habe ich gerade nochmal aufgerufen hier. Das hat auch noch so seltsame Pfeile, die von oben runter auf den Sponsor zeigen. Macht alles gar keinen Sinn. Sieht total bescheuert aus.
90-91, das ja. LSD-Trikot.
Bitte?
90-91 Torwart-Trikot, das ist also wie auf dem LSD-Trip gemacht.
Ja, eigentlich ganz, ganz komisch, ja.
Aber die nähern sich wieder so ein bisschen an. Es gibt irgendwo, ich habe es vor kurzem jetzt wieder bei einem Torwart gesehen, wo nur so partiell so Quatsch ist. Also okay. Wiederholt sich alles.
Sehr gut. Philipp, dein hässlichstes Trikot.
Darf ich direkt zwei nennen?
Ja klar, das war drei nennen.
Auch aus der jüngsten Vergangenheit halt. Also bei einem, da sind wir uns relativ einig, dass das diese, keine Ahnung, wer da was geraucht hat oder was immer was da los war. Aber 2014, 2015, dieses komische orangene...
Chili-Orange hieß es, glaube ich.
Ja, Chili-Scheiße, Entschuldigung.
Ja, das...
Also das geht wirklich nicht. Und dann noch mit diesem komischen Sponsor drauf.
Paysafe.
Weißen Balken, ja. Das habe ich nie verstanden, werde ich nie verstehen, wer da echt voll einen Rennen hatte. Und ich habe also kein das Trikot, ja okay, aber das Detail kapiere ich bis heute noch nicht. Die Zielflagge.
Ach so, das war aber ein anderes.
Ja, klar, das ist ein anderes.
Das war ein Jahr später.
Also. Ja. Das war ein Jahr später, genau. Verstehe ich bis heute noch nicht. So,
ja.
Rocket Beans, also, bla, hast du, warum eine Zielflagge?
Also dass du als Trikotdesigner eventuell denkst, bei beiden Trikots ist eine gute Idee. Das kann ja sein, bist motiviert. Ja. Aber dass du dann als Verantwortlicher sagst, super.
Aber könnt ihr euch vorstellen, dass ein Spieler das Trikot anzieht und denkt, geil, da ist eine Zielflagge drauf. Heute renne ich noch doppelt so schnell.
Ja.
Das ist doch Quatsch.
Ja, so war es auch. Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Aber da hake ich direkt ein, das ist Chili-Orange, fand ich auch sehr daneben.
Tja.
Das waren schon
da alle. Da hat er mir meins weggenommen. Weggeschnappt. Chili Orange war auch mein Top 1.
Oh, ich sehe gerade noch was. Oh.
2006, 2007 das Auswärtstrikot. Neongelb,
grün. Oh, ja.
Und dann das Weinrot-Element in der Mitte.
Da sehe ich noch Erwin Skeler, wie er am Tor vorbeischießt.
Ja. Trikot. War nicht der
Hat er in dem Jahr öfters gemacht.
von, war das Kappa?
Ja, Kappa. Kappa. Ja, ja. Das fing ja erst war an mit diesen Hautengen.
Hautengen. 5XL.
Ja, ja, das 2-3, 2-4 mit Alexander Knaas und so. Hautenges Trikot, Miro Klose noch dabei. Ey. Ja, Wahnsinn. Aber ich hab's auch noch irgendwo im Schrank, glaube ich. Gibt da auch, glaube ich, keins, was ich nicht im Schrank habe, wenn ich mal so drüber fliege. Ja, finde ich auch sehr hässlich. Aber Philipp, du hast noch eins entdeckt.
Was? Achso, ja, nee, ich habe eigentlich dieses, wo war es jetzt, Auswärtstrikot 2005, 2006, Himmelblau mit in Verbindung mit Bordeaux, macht jetzt auch ja, nicht so viel Sinn.
Da scheiden sich auch immer die Geister. Ich finde halt blau, wieso blau? Wir sind der FCK. Ich finde es irgendwie fast gar nicht.
Ja, das Auswärtstrikot.
Ja, ist ein Ausweichtrikot.
Finde ich, klar, man kann ja da auch noch ein bisschen weitergehen und sagen, okay, wir haben auch blau in unserem Wappen und bla bla bla. Das macht der Gelsen, oder der Schalke macht das ja auch mit grün, glaube ich. Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich meine, ja, klar, klassisch hier rot zu Hause, dann weiß und schwarz. Das ist so, ja, der Optimalfall. Aber, ja, sag ich jetzt mal. Aber blau finde ich, das neue Blau finde ich in Ordnung. Also das,
ja. Wisst ihr was? Wir hauen heute einen raus, wir machen noch die schönsten Trikots hinterher.
Oha.
Thomas, da wir jetzt ja das Hässlichste weggeschnappt haben, was ist denn dein absolut schönstes FCK-Trikot?
Das absolut schönste.
Ja.
Das ist schwierig. Ich würde sagen, auch weil es eins der längerjährigsten Trikots ist, die ich habe, weil damals viel zu groß gekauft, für mehrere Jahre ausreichend.
Ja.
2005, 2006 das Heimtrikot.
Mhm. Dieses mit den weißen
Zwölfjähriger bekommen. Das ist in der Mitte heller rot und auf der Seite. Ja,
aber auch Kappa.
Ja, auch von Kappa. Habe ich als 11-, 12-Jähriger bekommen.
Und dann war er weg.
Ja, deshalb, bis aus nostalgischer Sicht, das war ich nicht.
Wir haben gerade den Schluss nicht verstanden, aber als 11-Jähriger hast du es bekommen, das habe ich noch gehört.
Ja, und das habe ich so groß gekauft. Ja. Und meine Mutter hat es mir so groß gekauft, dass ich es mit 16 auch noch trage.
Ah, stark. Da wächst er noch rein.
Richtig.
Sehr gut. Rico, dein Favorit? Was mit Herzchen 8, oder 9, so vielleicht?
98 Crunchips-Trikot. Aber allein klar, einfach.
Aber liegt es auch daran, dass wir da Meister geworden sind? Oder?
Ach, schon ein bisschen.
Ja.
Schon ein bisschen.
Stark. Ich finde ja auch noch das von 495 geil. Einfach Oki, links und rechts, die Adidas-Streifen, fertig. Das finde ich auch noch schön. Oder 93-94 finde ich auch noch gut. Da kann ich mich an ein Trikot erinnern, wie ein Chiriakos Forza noch drin rumläuft oder so. Sehr schön. Philipp, du als Kreativster von uns.
Nee, also 94-95 gefällt mir generell auch saugut, weil es mein erstes Trikot war, glaube ich.
Ja.
Das ich mal geschenkt bekommen habe. Ich bin öfters mal echt ein Fan von Auswärtstrikot und ich fand 99-2000 das ganz klassisch weiß mit diesen zwei schwarzen Streifen.
Oh ja.
Von Nike auch, von Deutscher Münzverein. Fand ich ganz cool, elegant.
Hani Ramsi damit rumlaufen?
Ja, ich hab Docker drauf.
Ja.
Aber wir haben den so alles, was mit Streifen
zu tun hat, ne?
Ja, war mal, ja. Und ich meine, das Aktuelle finde ich jetzt auch in Ordnung.
Das finde ich auch gut.
Das ist jetzt nicht was das Hässlichste sein wird jemals. Also das auf keinen Fall.
Nee, das habe ich mir auch gekauft. Das finde ich gut.
Ja, ich habe es auch geschenkt bekommen, glaube ich, ja.
Stimmt.
Sehr nee, schön. Das ist echt cool. Ja.
Da haben wir den Trikotverkauf jetzt nochmal angekurbelt und die Antiquitätenhändler freuen sich jetzt auch. Sehr gut. Schön. Das waren endlich mal wieder die Betze Moments. Zum Abschluss habe ich noch eine Antwort von Manfred Starke. Und zwar haben wir ihn gefragt, was denn noch in dieser Saison drin ist, was mit dieser Mannschaft noch erreicht werden kann. Das sagt Manfred Starke dazu.
Ja, ich glaube, wenn wir die Leistungen bestätigen und halten und uns punktuell immer an gewissen Sachen nochmal weiterentwickeln, ob es ein Standard ist, vielleicht mal da wieder gefährlicher zu werden, aber denke ich, ist noch einiges drin und wenn wir, wie gesagt, die Leistung halten, wird es schwer uns zu schlagen und dann werden wir viele Punkte einfahren.
Wir nehmen dich beim Wort, Manni. Habt ihr noch was zu ergänzen? Trikotvorschläge, Taktikvorschläge?
Mit dem Trikot ist mir echt gerade was eingefallen. Ja, weil kommendes Jahr ist ja auch Jubiläum hier von Zwalter und sowas.
Aha.
Wäre cool, wenn sie da was machen.
Aber ja, es gab ja schon mal so ein Fritz Walter-Trikot.
Ja, aber sie sollen halt was Schönes machen, bitte. Ja, das wird doof gesagt, aber bitte macht was Normales.
Mit so ganz vielen Fritz Walter-Köpfen auf dem Trikot.
Ja, zum Beispiel.
Ja, wir geben das mal hier an die FCK-Merchandising-Abteilung weiter. Macht was Schönes.
Sie sollen nichts experimentieren oder sonst irgendwas klassisch schön, baben und gut ist, aber nicht irgendein Schnörkel-Scheiß.
Genau. So. Kein Schnörkelscheiß ist das Schlusswort, außer ihr habt da was zu ergänzen.
Passt, gutes Schlusswort.
Dem ist nicht so.
Der Kuhblock ist lächerlich. Der Kuhblock ist lächerlich.
Ach, Rico macht's kaputt. Hä? Danke.
Ach, das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, die Mainzer.
Nee, ja, doch.
Ich habe noch einen Kumpel, jetzt machen wir jetzt noch ganz kurz und dann ist aber Schluss. Ein Kumpel am Samstag geschrieben, ob die ernsthaft ihr eigenes Banner kaputt gemacht haben. War ja dann doch nicht so, war ja ein Ordner von uns, der da Freistoß geübt hat. er hat 2 Tage gebraucht, um mir zu antworten. So. Hat ein bisschen gedauert. Also, kein Schnörkelscheiß, ich wiederhole es nochmal. Ich danke euch für eure Teilnahme an diesem wunderschönen Podcast. Und jetzt mache ich erstmal Urlaub. Und dann, ihr könnt ja zwischendrin von mir aus auch einen Podcast machen, aber.
Ja, vor dem Waldhofspiel. Interviewpartner Sicherheitsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern.
Genau.
Wer weiß. Matuvila.
So, adios und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.